Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Das Mikrofon in der Klosterkirche ist einfach zu gut, liebe Gemeinde. Ich habe es hier nochmal auf dem Liedblatt abgedruckt, wer nicht weiß, wie das Mikrofon drüben in der Klosterkirche aussieht. Aber wer von euch mindestens ab und zu mal in den Morgengottesdienst geht, hat es bestimmt schon mitbekommen, eine typische Szene. Da stehen zwei Leute am Ambo in der Nähe und unterhalten sich flüsternd, damit es sonst niemand hört. Aber durch das Mikrofon in der Klosterkirche kann man überall alles verstehen. Welches Lied singen wir heute als erstes? Kommt herbei, singt dem Herrn. Ja, sowas zum Beispiel. Und irgendjemand rennt dann zum Technikschrank und schaltet ihn so schnell wie möglich die Lautsprecheranlage aus. Oder manchmal kommt auch der dezente Hinweis, man kann jedes Wort verstehen, ihr müsst ein bisschen weiter weggehen. Die meisten Leute hören, tun aber ganz höflich so, als würden sie gar nichts gehört haben. Wobei fast immer ist es ja auch nichts Geheimes und meistens nicht mal was besonders Interessantes, was da am Ambo besprochen wird und was die ganze Klosterkirche mithören kann. Aber wenn wir ehrlich sind, dann reizt es uns schon irgendwie mitzubekommen, was da gesagt wird, so flüsternd. Und wir können es ein paar Meter weiter aus dem Lautsprecher in voller Lautstärke trotzdem hören. Und diesen inneren Instinkt dürfen wir heute so richtig ausleben. Wir dürfen nicht nur lauschen, wir sollen sogar zuhören, wenn zwei Juden sich unterhalten. Und ich sage sogar, es sollte die Grundhaltung von Christen sein, mitzuhören, wenn es für das Volk Israel etwas zu hören gibt. Jesus, ein Jude, und ein Schriftgelehrter, ebenfalls ein Jude, unterhalten sich. Wir haben es gerade in der Evangeliumslesung gehört. Und es wird sich herausstellen, das ist ein richtig gutes Gespräch. Eins, bei dem es sich lohnt, zuzuhören. Es gibt ja Dialoge, die will man gar nicht hören. Die sind nicht so besonders erquicklich. Die enden oft so, dass jemand schreiend oder weinend rausläuft. Diesmal hier läuft es aber ganz anders. Der Schriftgelehrte ist begeistert von dem, was Jesus gerade gesagt hat. Und er möchte mehr hören. Er stimmt Jesus zu. Im Verlauf des Gesprächs sogar mehrmals. Und Jesus, umgekehrt, lobt den Schriftgelehrten. Die beiden ermutigen und bestärken und motivieren sich gegenseitig. Was für ein tolles Gespräch. Wir denken immer, wenn Jesus sich unterhält, dann wollen seine Gesprächspartner ihn immer nur herausfordern, reinlegen, eine Falle stellen. Und manchmal steht das auch wirklich ausdrücklich als Motiv in der Bibel drin. Diesmal nicht. Die beiden verstehen sich gut, Jesus und der Schriftgelehrte. So kann es also auch sein und so soll es sein. Es ist typisch jüdisch, dass über Gott diskutiert wird. Öffentlich wird über den Glauben gesprochen und über die Bibel diskutiert, weil Gott und Glaube mitten ins Leben reingehört, weil Gott den Alltag bestimmen soll. Also dürfen und sollen auch alle mithören, auch ohne sensibles Mikrofon, sondern solche Gespräche werden in den Alltag, ins normale Leben hineingestellt. Da gibt es zum Beispiel die Tradition des Lehrhauses. Seit der Antike über Jahrhunderte hinweg ist das Lehrhaus ein Herzstück jüdischer Gelehrsamkeit. Studenten erklären sich auch gegenseitig die Texte, diskutieren darüber. In erster Linie geht es um die Tora, aber auch den Talmud und rabbinische Kommentare. Moderne Lehrhäuser bieten auch Sprachkurse an, Vorträge zu jüdischer Geschichte und Philosophie, kulturelle Veranstaltungen. Man kann also dort nicht nur Texten begegnen, sondern auch anderen Menschen. Lernen heißt sich kennenlernen. Der Leitspruch des Klosters Volkenroda könnte auch das Motto der jüdischen Lehrhäuser sein: Begegnung belebt. Miteinander diskutieren und dabei auch verschiedene Meinungen nebeneinander stellen, das funktioniert gerade dann, wenn man eine gemeinsame Grundlage hat, die immer noch trägt, wenn man sich dann in den Fragen, die darüber sind, nicht in allem einig ist. Und so war es bei den Streitgesprächen von Jesus. Da sollte man lieber sagen, bei den Lehrgesprächen. Jesus hat mit anderen öffentlich über Gott diskutiert. Und alle, die zugehört haben, weil sie zuhören wollten oder weil sie zufällig vorbeigegangen sind, aber wie gesagt, das war eine öffentliche Sache und viele Leute haben zugehört. Alle, die dazugehört haben, die konnten etwas dabei lernen. Weil Jesus besonders häufig so überzeugende Antworten gegeben hat. Damit hat er seine Gesprächspartner manchmal auch ganz schön vor den Kopf gestoßen. Das kam eben auch schon mal vor bei Diskussionen unter Juden. Umso schöner, dass Jesus und der Schriftgelehrte, dass die beiden sich hier gegenseitig bereichern und sich zustimmen. Also Jesus hatte gerade mit den Sadduzäern gesprochen und hatte da eine sehr gute Antwort gegeben. Und danach stellt der Schriftgelehrte erst seine Frage. Nämlich, also du hast ja den Sadduzäern im vorigen Dialog treffend, so heißt es, treffend geantwortet. Und Jesus antwortet jetzt dem Schriftgelehrten und der stimmt ihm nochmal ausdrücklich zu und bestärkt die Antwort von Jesus nochmal. Und Jesus hat wieder viel Anerkennung für den Diskussionsbeitrag des Schriftgelehrten übrig. Da heißt es, er merkte, mit wie viel Einsicht er geantwortet hatte. Und er lobt ihn nochmal dafür. Als ich in Jerusalem gewohnt habe, viele wissen es, ich war dort ein ganzes Jahr, da hatte ich auch mehrmals Gelegenheit, an Lehrgesprächen mit einem jüdischen Rabbi teilzunehmen. Der war ein gebürtiger Wiener, aber er leitete in Jerusalem ein Lehrhaus. Und er hat Gemeindeglieder der Deutschen Erlöserkirchengemeinde, zu der ich gehört habe, regelmäßig eingeladen. Der Propst der Deutschen Evangelischen Gemeinde, der hat ein Thema vorgeschlagen und danach hat der Rabbi alles dazu gesagt, was ihm wichtig war. Und dabei hat er auch immer wieder zwei kurze Geschichten erzählt. Und die sind so typisch und er hat sie mehrmals erzählt, dass ich sie mir gemerkt habe und sie passen auch genau zum heutigen Israelsonntag. Erste Geschichte. Jemand hätte den Rabbi mal gefragt, was er denn machen würde, wenn Jesus heute wiederkommen würde. Und er wollte ihn damit herausfordern, nämlich in dem Sinne von, dann würdest du doch endlich mal sehen, dass wir Christen recht haben und du überhaupt nicht. Aber der Rabbi hat seinem Gesprächspartner geantwortet, wenn Jesus heute wiederkommen würde, dann würde ich ihn zum Essen einladen. Jesus hat sich nämlich an die jüdischen Speisegebote gehalten und zu mir könnte er kommen, weil ich das auch mache. Zu dir könnte er gar nicht kommen. Ja, und übrigens uns hat der Rabbi auch jedes Mal zum Essen eingeladen. Koscher und extrem lecker. Und die zweite Geschichte, die er immer wieder erzählt hat. Wir Juden warten darauf, dass der Messias kommt. Ihr Christen wartet darauf, dass der Messias wiederkommt. Also warten wir doch gemeinsam, dann werden wir sehen, wer kommt. Und liebe Gemeinde, das ist jüdische Diskussionskultur. Nicht einer Meinung sein, ob es Jesus ist oder nicht, der kommt. Aber dennoch gemeinsam warten, zusammen essen, miteinander reden, Gemeinschaft haben und, wie gesagt, miteinander warten und sich auf Gott ausrichten. Wie viele Gemeinsamkeiten können Juden und Christen dann dabei entdecken, sich gegenseitig bestärken und ermutigen und befruchten und Unterschiede respektvoll und in Liebe aushalten? So wie es im Gespräch über das höchste Gebot zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten war. Als Christen darf und soll es unsere Grundhaltung sein, dass wir mithören, wenn dem Volk Israel was gesagt wird. Und das tun wir heute. Und zwar fangen wir mit dem an, was Jesus zuallererst geantwortet hat. Alle, die im Konfirmandenunterricht ein bisschen aufgepasst haben oder auch was auswendig gelernt haben, die werden jetzt schnell dabei sein, wenn ich die Frage stelle, was hat Jesus denn gesagt? Was ist denn das wichtigste Gebot? Und viele, also wenn sie überhaupt was zu antworten wissen, melden sich vielleicht schnell und sagen, also Jesus fragt, was ist das wichtigste Gebot? Wir melden uns und sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ah, natürlich, das steht irgendwie auch da drin. Trotzdem würde ich sagen, die Antwort ist falsch. Als höchstes Gebot hat Jesus genannt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Also zuerst mal Gott lieben. Und dann kommt als Konsequenz der Gottesliebe die Nächstenliebe dazu. Nächstenliebe ist nicht falsch, aber erst hat Jesus die Liebe zu Gott genannt. Und trotzdem, wenn wir hier im Markus-Evangelium genau nachlesen, dann ist das immer noch nicht die ganz präzise Antwort. Wir sind immer noch nicht ganz am Anfang. Ja, es geht hier um das Doppelgebot der Liebe und es ist gut, wenn wir es aus dem Konfirmandenunterricht noch auswendig wissen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und als zweites kommt hinzu, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Was aber sagt Jesus zuallererst? Es ist auch unterstrichen in eurem Liedblatt. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und das ist das zentrale Glaubensbekenntnis der Juden, das sie täglich zweimal sprechen, nämlich nach der biblischen Anweisung, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Auf Hebräisch, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha nafshecha me'odecha ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha nafshecha me'odecha ve'hayu hadvarim ha'ele asher anochi metzavcha hayom.
Echad, der Herr allein. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es gibt nur einen Gott, JHWH, und er ist unser Gott. Also, was ist für Jesus das Allerwichtigste? Dass es nur einen Gott gibt, dass wir uns nur an ihm ausrichten sollen, dass er die alles bestimmende Wirklichkeit ist. Und daraus folgt, dass wir ihn, diesen Gott, dem wir alles zu verdanken haben, lieben sollen. Und dann folgt daraus, dass wir auch unsere Nächsten lieben sollen. Also es sind drei Schritte, die Jesus hier geht in dieser Reihenfolge. Es gibt einen Gott und das ist dein Gott. Und diesen Gott sollst du lieben und dann und deswegen auch deine Mitmenschen lieben. Und wer das ausdrücklich betonen möchte, wenn es heißt, dass du deinen Nächsten lieben sollst wie dich selbst, ja, da steckt auch drin, dass du dich selbst lieben darfst und sollst. Wobei dazu zu sagen ist, dass man das hebräisch formulierte Gebot auch so übersetzen kann, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Die Selbstliebe würde ich also jetzt nicht als eigenes Gebot herauslesen, sondern eher als die selbstverständliche Voraussetzung. Daher zurück zu dem, was Jesus als erstes gesagt hat. Und es lohnt sich, diesen Satz Wort für Wort durchzugehen. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Erstens, höre. Wir sollen hören. Da steht nicht als erstes die Aufforderung zu lieben. Es heißt nicht Liebe, es heißt höre. Liebe kann man ja gar nicht befehlen. Liebe kann man nicht machen. Aber ich kann etwas hören. Und wenn ich das Richtige höre, dann lässt das Liebe in mir entstehen. Daher zuerst hören. Hören, was Gott zu sagen hat. Zweitens Israel. Zuerst soll Israel hören. Menschen aus allen anderen Völkern dürfen und sollen mithören. Aber Israel ist und bleibt das erwählte Gottesvolk. Israel bleibt der Erste. Die Verheißungen von Gott an Israel werden niemals hinfällig. Sie werden ausgedehnt, das ja, so dass sie auch uns und allen gelten, die durch den Glauben an Jesus mit zum Gottesvolk gehören dürfen. Aber zuerst und auf ewig gelten sie Israel. Drittens, der Herr. In hebräischen Buchstaben JHWH. Der unaussprechliche Name Gottes. So hat Gott sich selbst vorgestellt. Und wer weiß, wann, also wo in der Bibel, in welchem Zusammenhang sagt Gott seinen Namen? Als er Mose beauftragt, die Hebräer aus der Sklaverei aus Ägypten zu befreien. Da hat Mose gefragt, hat Gott gefragt, wie lautet denn dein Name? Und Gott hat geantwortet, JHWH. Ich bin, der ich bin, so kann man es übersetzen. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin für dich da. Und ein bisschen schwingt da immer mit, schon in seinem Namen, ich lasse mich nicht festlegen, aber ich verspreche, auf ewig dein Gott zu sein und zu bleiben. Auf diese Treue kannst du dich verlassen, auch wenn du mich nicht festlegen kannst im Sinne von mich in die Tasche stecken und genau zu wissen, wer und wie ich bin. Viertens, unser Gott. Höre Israel, der Herr, unser Gott, nicht irgendeine Gottheit, sondern er ist Gott für uns, für Israel, für die Christen. Und wir beten daher, unser Gott, oder wir sagen auch, mein Gott, weil da eine persönliche Beziehung ist. Der Herr ist nicht nur ein Gott, sondern er ist dein Gott, weil er für dich da ist. Nicht einfach irgendwie so numinos da ist und irgendwo herumschwört, sondern weil er für dich da ist, weil er dich erschaffen hat und weil er dich begleitet. Es ist zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen einer Frau und meiner Frau. Frauen gibt es viele, auch viele nette und auch viele attraktive und viele interessante, aber nur eine ist auch meine Frau, die zu mir gehört und die mit mir das Leben teilt. Meine Frau ist einzigartig. Und das sage ich nicht nur, weil wir am Mittwoch letzter Woche, vor 4 Tagen, unser 20-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert haben, sondern meine Frau ist einzigartig. Und so gibt es auch einen Unterschied zwischen einem Gott und deinem Gott oder meinem Gott, also der Gott, der für mich da ist und der mich begleitet und der mit mir das Leben teilt, weil er mich erschaffen hat und weil er mich liebt. Und das ist die Frage an uns, gibt es überhaupt so etwas, deinen Gott? Gibt es deinen Gott, den du wirklich anerkennst, wo du nicht nur sagst, ja, vielleicht gibt es irgendeine göttliche Macht, sondern von dem ich sage, es ist mein Gott. Also gibt es so einen Gott, der für dich dein Gott sein darf? Der Herr, unser Gott, das ist der Gott für dich, den es zu lieben lohnt, weil er dich zuerst liebt. Der Herr, unser Gott, das ist der Gott, der uns alle, die ihm vertrauen, verbindet zu einer weltweiten Gemeinschaft, in dem er für uns da ist. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also fünftens, der Herr allein. Wenn Juden diesen Satz hören, dann hören sie gleich eine ganze Geschichte mit, eine ganze Rettungsgeschichte erscheint da vor ihren Augen. Allein wenn sie hören, der Herr allein. So wie Gott den Mose beauftragt hat, das Volk aus der Sklaverei zu befreien, so erscheint diese Geschichte, diese Befreiungsgeschichte ihnen vor Augen. Sie hören da sofort mit, wie Gott sich immer wieder als der einzige Gott erwiesen hat. In den 10 Plagen, im Vergleich zu den ägyptischen Götzen, in der Rettung am Schilfmeer, während der Wüstenwanderung. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Heilig bist du, Herr, werden wir daher gleich singen. Wie gut, dass wir so ein sensibles Mikrofon in der Klosterkirche haben. Es wird uns auch weiterhin, jedes Mal, wenn die ganze Kirche das Geflüster vorne am Ambo hört, daran erinnern, dass wir mithören dürfen. Und zwar mithören dürfen, was Gott seinem Volk zu sagen hat. Höre Israel. Und daneben darf dann ruhig stehen, und wir dürfen es jedes Mal im Ohr haben, wenn wir dieses Flüstern hören. Höre Volkenroda. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollst du lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und so wünsche ich uns allen ein inneres, empfindliches Mikrofon, damit wir das gemeinsam mit unseren jüdischen Geschwistern immer wieder hören können. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.